Auch ich begrüße alle ganz, ganz herzlich. Von Herzen wünsche ich euch eine ganz tiefe Verbundenheit mit Jesus in diesem Jahr. Etwas Schöneres gibt es nicht. Und ja, dieses Jahr wird auch wieder viele Herausforderungen haben, aber ich freue mich auf das, was Jesus tun wird. Und ich freue mich, mit euch gemeinsam unterwegs sein zu dürfen. Das ist für mich ein Vorrecht. Ja, bis und mit 31.12. waren Doris und ich in Quarantäne und wir hatten sozusagen einen guten Rutsch. Wir rutschten von der Quarantäne in die neue Freiheit des neuen Jahres. Vor lauter Übermut sprangen wir dann ins kalte Wasser. Selina und ich nahmen ein kurzes Bad im Bodensee, allerdings es war wirklich sehr kurz. Ja, ich freue mich auf diese Predigtreihe. Und letztendlich fragt dich eine Passantin nach dem Weg. Die Antwort war eine Freude. Die Frau schien die ganze Gegend im Kopf zu haben. Und in wenigen Worten schilderte sie mir einige Anhaltspunkte, an denen ich mich orientieren kann, ob ich jetzt links oder rechts abbiegen soll. Und das Ziel zu finden war ganz einfach. Das andere kenne ich auch. Man fragt nach dem Weg. Und dann kommen so viele Details, dass ich nachher genauso verwirrt bin wie vorher. Und in den nächsten Minuten möchte ich eine Einführung zum Johannesevangelium geben. Diese Einführung, die wird später einfach helfen, uns immer wieder zu orientieren. Wir werden in die Details schauen und dann können wir immer wieder schauen, wo sind die großen Linien. Im Neuen Testament haben wir vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alle vier beschreiben das Leben Jesus hier auf Erden. Und wenn man es mit einem Berg vergleicht, wenn man Jesus mit einem Berg vergleicht, dann beschreiben alle Evangelisten denselben Jesus, denselben Berg, aber von je einer anderen Seite. Matthäus. Als Jesus gestorben war, hatten die Juden ein Problem. Sie erwarteten den Messias, der einmal ein Reich, ein neues Reich auf Erden bauen wird. Und jetzt war Jesus gestorben. Und für Juden war die Frage, ja, war es jetzt wirklich der Messias? Und wenn er es war, weshalb ist er dann gestorben? Weshalb hat er nicht das Friedensreich aufgebaut, wie es im Alten Testament vorausgesagt ist. Und Matthäus, ebenfalls Jude, setzt sich hin, um diese Frage zu beantworten. Und das macht er eben mit dem Matthäus-Evangelium. Er zeigt auf, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und er beantwortet die Frage, weshalb er das Friedensreich nicht jetzt aufgebaut hat. Markus. Markus schreibt wahrscheinlich an die Römer, kurz, knackig, das Wichtigste in Kürze, nicht viele Worte, viele Taten Jesu. Lukas schreibt an seinen griechischen Freund Theophilus und er schreibt eine biografische Abhandlung, Aufzeichnung über das Leben Jesu. Und sein Ziel ist, dass sein Freund einfach einen guten Überblick über Jesu Leben bekommt. Diese drei Evangelien werden synoptische Evangelien genannt, weil sie viel Gemeinsamkeiten haben. Johannes ist dagegen ganz anders. 90% von dem, was Johannes in seinem Evangelium schreibt, finden wir nicht in den anderen Evangelien. Also während Matthäus, Markus und Lukas vor allem beschreiben, was Jesus tat, beschreibt Johannes, wie er Jesus ist. Während die Synoptiker vor allem beschreiben, wie Jesus aus der menschlichen Perspektive war, beschreibt Johannes Jesus aus der göttlichen Perspektive. Also im Vergleich mit dem Berg, die Wand, die Bergseite, die Matthäus beschreibt, die geht bis ins Alte Testament. Und immer wieder verknüpft er Jesu Leben mit dem Alten Testament. Die Bergwand, die Markus beschreibt, ist eine kurze Steilwand. Kurz, knackig, das kürzeste Evangelium. Die Bergwand, die Lukas beschreibt, ist auch sehr lange und sie hat eine Serpentine, indem wir genau erkennen, wie Jesus gelebt hat, sein Leben, der einen Überblick über das Leben Jesu gibt und so das Leben dokumentiert. Und Johannes, der beschreibt die Bergwand von oben, sozusagen mit einer Drohne, und schaut von oben aus der Perspektive Gottes. Das Johannesevangelium ist sehr, sehr aktuell, weil es wurde ungefähr 90 nach Christus geschrieben. Und diese Zeit war eine ganz unsichere Zeit. Es herrschte viel Veränderung, es herrschte viel Verwirrung, Verfolgung, Bedrängnis. Und was mich beeindruckt, schon bevor das mit Corona losging, hatte ich den Eindruck, wir sollten dieses Evangelium durchnehmen. Und seit Corona weiß ich weshalb. Unsere Situation jetzt hat ganz viel Ähnlichkeiten mit der Situation, in die hinein Johannes dieses Evangelium schrieb. Und am kommenden Sonntag beginnen wir sozusagen mit einer gemeinsamen Bergtour. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg, um diese Johannes-Seite kennenzulernen. Auf dieser Bergtour gibt es 21 Plattformen, Aussichtsplattformen. Kannst du die Folie geben, die erste? 21 Sonntage, an denen wir innehalten und immer ein Kapitel aus dem Johannesevangelium betrachten. Das heißt, wir stehen still Sonntag, genießen die Aussicht und überlegen, was wir daraus lernen können und machen dann weiter. Das Entscheidende geschieht aber nicht an den Sonntagen. Das sind diese Aussichtsplattformen. Das Entscheidende geschieht unter der Woche. Nämlich, wenn du dich selber mit diesen Aussagen des Johannesevangeliums beschäftigst. Auf dieser Bergtour, auf dieser Wegstrecke wird es lockere Zeiten geben. Zeiten, die nicht so anstrengend sind, wo es geradeaus geht, wo man die herrliche Aussicht genießen kann, die frische Luft, die Horizonterweiterung, die uns das Johannesevangelium gibt. Aber es wird auch Zeiten geben, die anstrengend sein werden. Zeiten, in denen du keine Lust haben wirst. Zeiten, in denen wir Durchhänger haben, in denen wir müde sind, erschöpft. Oder Nebelstrecken, wo wir gar nichts sehen von der Aussicht, wo wir froh sein müssen, wenn wir nicht den Weg verfehlen. Und dazu gibt es die Möglichkeit von Seilschaften. Also, dass du dich während diesen nächsten Monaten, während dieser Reise mit jemand anderem zusammentust, um einander gegenseitig zu ermutigen. Mal sieht der eine, mal der andere. Ich werde dann am Schluss darauf zurückkommen. Der Bergführer ist Johannes. Johannes war, wie Eva sagte, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu. Und er hat das geschrieben, das Evangelium. Und er selber ist einer, der sich total verändert hat. In wenigen Jahren. Jesus gab ihm und seinem älteren Bruder einen Spitznamen. Donnersöhne. Also das war nicht gerade ein Kosename. Aber ab Kapitel 13 im Johannesevangelium beschreibt er sich als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Also früher fiel Johannes auf wegen seinen Attacken, wo er losdonnerte. Später charakterisiert ihn eine innere Kraft, eine Kraft, die von innen kommt. Als Jesus dann auferstanden war, wurde er zu einer Säule der Gemeinde in Jerusalem. Dann wurde er der Verfasser eben vom Evangelium, vom Johannesevangelium, später von den Briefen, von den Johannesbriefen und dann sogar von der Offenbarung. Aus dem Donnersohn wurde ein Mensch, der für Millionen von Menschen ein Segen wurde. Bis heute. Wie schon erwähnt, schrieb Johannes das Evangelium ungefähr 90 nach Christus. Das bedeutet, nachdem Jesus auferstanden ist, hatte er noch 60 Jahre mit Jesus gelebt. Er war unterwegs als Christ und er erlebte ganz schwierige Zeiten. Zum Beispiel die Zerstörung Jerusalems, die Aufreibung des eigenen Volkes. Und diese gewaltige Gottes- und Lebenserfahrung, die spüren wir, wenn wir das Johannesevangelium lesen. Bevor wir mit der Reise loslegen, werfen wir einen Blick sozusagen auf die Landkarte. Und ich werde da zuerst auf einige Goldminen aufmerksam machen. Dann gebe ich einen Überblick über das Evangelium. Wenn sich eine Person für den Glauben interessiert, sich aber noch nicht so auskennt, dann empfehlen wir, lies doch mal das Johannesevangelium. Und der Grund, es ist einfach zu verstehen. Es enthält viele Gespräche, die Jesus mit anderen Menschen hatten und wir lernen so Jesus ganz natürlich kennen. Und vielleicht gehörst auch du zu denen, die als erstes in ihrem Glaubensleben das Johannesevangelium gelesen haben. Als ich einige Male das Evangelium oder Teile davon las, merkte ich, boah, so einfach ist es nicht. Also schon der erste Satz, da heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dasselbe war im Anfang bei Gott. Da dachte ich, ups, was heißt das jetzt? Und so ist das Johannesevangelium einerseits total gut verständlich und gleichzeitig absolut tiefgründig. Und mir kommt vor, Jesus hatte richtig Freude daran, auf dieser Wegstrecke im Johannes irgendwelche Schätze zu verstecken. Beim normalen Darübergehen finden wir das gar nicht. Aber sobald man irgendwie gräbt, kommt man plötzlich zu einer riesigen Goldmine. Und einige Goldminen möchte ich erwähnen. Längst nicht alle. Es ist einfach ein Stück, einige, um etwas den Speck durch die Nase zu ziehen. Es beginnt schon in Kapitel 1. Da wird Jesus mit 7 Titeln vorgestellt. Dann finden wir im Johannesevangelium 7 Zeichen. Das sind Handlungen, die nebst dem eigentlichen Wunder eine zeichenhafte Bedeutung haben. Sozusagen eine Gegenstandslektion, eine Veranschaulichung einer tieferen geistlichen Wahrheit. Also das bedeutet für uns, beim Lesen sollen wir nicht nur an das Wunder denken, sondern auf die zeitlose Bedeutung, die dieses Wunder, dieses Zeichen hat bis für uns. Dann gibt es 7 Gespräche mit Frauen. Ich finde das absolut genial. Also während die Römer und die Juden die Frauen absolut diskriminierten und als minderwertig betrachteten, kam Gottes Sohn vom Himmel und gab ihnen die Würde zurück. Und dann sorgte er dafür, dass das in seinem Buch, in der Bibel, ein für allemal klar festgehalten wird. Dadurch haben wir zum Beispiel die letzten Worte, die Maria, die Mutter Jesu, sagte in der Bibel. Und das ist vor allem für die hilfreich, die sich besonders an Maria orientieren. Ihr könnt da sehen, was Marias Vermächtnis war, was waren ihre letzten Worte an uns. Das ist hochinteressant. Das Gespräch mit einer Frau war, oder ein, das Gespräch mit einer Frau war die war schon mehrmals geschieden. Die war verachtet. Dann war ein Gespräch mit einer Ehebrecherin. Oder das Gespräch mit einer angesehenen Christin, die unzufrieden war. Dann das Gespräch mit einer Frau, die vorbildlich lebte, aber gerade ihren eigenen Sohn verlor. Oder das Gespräch mit einer weinenden, verzweifelten Frau, deren Zukunft ruiniert schien. Als weiteres finden wir im Johannesevangelium 11 Ich-Bin-Worte. Also ich dachte immer, es sei 7, aber ich merkte jetzt beim Vorbereiten, es sind 11. 11-mal, wo Jesus sagt, ich bin, und dann sagt eben eine Schattierung von dem, was er ist. Der Zusammenhang ist folgender. Im zweiten Buch Mose stellt sich Gott vor. Er offenbart einen Namen von sich. Mose fragt danach und er antwortet, ich bin Yahweh. Ich bin der Ich Bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute fragen, okay, das hilft schon mal, aber wer ist er jetzt? Ich bin der Ich Bin. Ja, wer denn? Und über Jahrhunderte offenbarte Gott eigentlich nicht so viel darüber. Dann endlich, 100 Jahrhunderte später, kommt dann ab und zu etwas, vor allem durch die Propheten und da am meisten im Jesaja-Buch. Man lernt etwas, Gott etwas näher kennen, aber noch nicht wirklich viel. Und wieder Jahrhunderte des Schweigens. Und dann endlich erklärt Jesus in den Evangelien genauer, wer er ist. Wer dieses Ich Bin ist, was das bedeutet. Und wir können es einfach so lesen. Wir können es auf uns anwenden. Aber wäre Jesus nicht gekommen, wissen wir das gar nicht. Eine andere Goldmine sind die Messias-Wunder im Johannesevangelium. Kurze Zeit bevor Jesus auf die Erde kam, hatten die Rabbiner die Wunder in zwei Kategorien eingeteilt. In der ersten Kategorie waren die Wunder, die jeder vollbringen könnte, wenn Gott ihn dazu befähigte. Aber es gab eine zweite Kategorie von Wundern. Diese Wunder wurden messianische Wunder genannt. Es waren Wunder, die nur einmal der Messias tun könnte. Und es gab drei Wunder in dieser Kategorie. Wir werden dann später eben davon lesen. Eine andere Mine ist das Zeichen des Jona. Wer in der Bibel bewandert ist, hat schon davon gelesen. Auch da kommen wir dann darauf. Es wird in Kapitel 11 der Fall sein. Also zusammengefasst, das Evangelium ist ein ganz einfaches Evangelium. Gut für Einsteiger. Aber je mehr wir darin lesen, je mehr wir uns darin vertiefen, desto faszinierender wird es. Und man merkt immer mehr, ich kenne eigentlich noch gar nichts. Da gibt es noch mehr Schätze und da gibt es einen Schatz und da ist eine Mine, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Und es bewahrt vor der Fehleinschätzung, dass wir uns schon auskennen würden. Und es lässt uns Jesus und seine Herrlichkeit immer tiefer erkennen. Also so viel zu einigen Goldminen. Und ich werde jetzt so die Landkarte zeigen. Mit großem Respekt, weil mir ist bewusst, dass ich selber noch wenig verstanden habe. Aber gleichzeitig mit großer Freude, weil alleine diese wenigen Erkenntnisse, die begeistern mich so. Und ich bin einfach fasziniert, was Jesus da uns offenbart. Und der Sinn ist jetzt nicht, dass wir jetzt alles im Kopf behalten, was ich jetzt ausführen werde. Es ist eben wie, wenn wir eine Landkarte vor einer Wanderung anschauen, es hilft uns dann, oder wir können dann immer wieder die hervornehmen und nachschauen. Also was ich jetzt sagen werde, ist auch im Skript, auf der Homepage könnt ihr das runterladen und wieder nachschauen und euch orientieren, wo wir gerade sind. Jetzt bin ich nicht sicher, ob das klappt mit der Folie. Ah, okay. Ah, das ist okay. Die erste. Genau. Wir können das Evangelium in 7 Abschnitte teilen. Das ist interessant. Kapitel 1, die Vorstellung von Jesus. Kapitel 2 bis 4, Wunder. Und dann Auseinandersetzung, Widerstand. Kapitel 5 bis 10 wieder, Wunder und Kontroversen, Widerstand. Und dann Kapitel 11 bis 12, die Totenauferweckung des Lazarus. Dann in Kapitel 13 bis 17 verschiedene Worte Jesu, verschiedene Reden, die letzten von ihm. Und dann in Kapitel 18 bis 20 seine Verhaftung, sein Tod und seine Auferstehung. Dann in Kapitel 21 der Abschluss. In Kapitel 1, diese Vorstellung Jesu, die beginnt eben mit diesem Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Mit Wort ist Jesus Christus gemeint und der Ausdruck am Anfang ist derselbe wie in 1. Mose 1. Kurz gesagt, am Anfang war bereits Jesus bei der Schöpfung. Es ist nicht am Anfang wurde das Wort. Das bedeutet schon, bei der Schöpfung war Jesus als ewig Seiender dabei. Und so betont Johannes die Gottheit von Jesus durch das ganze Evangelium durch. Und das ist auch der Grund, weshalb es in Kapitel 1 oder auch nachher keinen Stammbaum gibt von Jesus. Ja, Gott hat keinen Stammbaum. Matthäus, ja, da gibt es einen Stammbaum. Der geht zurück bis Abraham. Klar, weil das andere wussten die Juden eh schon. Den kannten sie, wahrscheinlich auswendig. Aber Abraham war ihr Stammvater und von dem her macht er den Stammbaum zu Jesus. Lukas, der macht das ausführlicher. Der will ja eine ganze Biografie über Jesus geben. Der macht den Stammbaum Jesu von Adam aus. Aber eben Johannes betont die Gottheit. Da gibt es keinen Stammbaum. Dann Kapitel 2 bis 4, diese Wunder. Ich dachte immer, das sind einfach so Gespräche und Wunder irgendwie aufgeschrieben, aber entdeckte, hey, das ist ja total strukturiert, dieses Evangelium. Die ersten 4 Ereignisse geschahen auf dem Hintergrund von 4 jüdischen Bräuchen. Und dann in Kapitel 5 bis 10 gibt es wieder 4 Ereignisse und die fanden auf dem Hintergrund jüdischer Feste statt. Hochspannend. Dann Kapitel 11 bis 12, da wurde Jesus um Hilfe gerufen, weil ein Freund von ihm, Lazarus, todkrank war. Jesus wartete noch und als er dann in die Stadt kam, war Lazarus bereits gestorben. Und Jesus erweckte ihn aus den Toten. Kapitel 13 bis 17, Jesus bereitet in diesen Reden seine Jünger, seine Nachfolger auf die Zeit vor, in der alles zusammenbrechen wird, äußerliche. Und diese Reden werden uns wahnsinnig helfen für unsere Zeit, in der eben auch so viel unsicher ist. Dann die Verhaftung, der Tod, die Auferstehung, Kapitel 18 bis 20. Ohne Widerstand lässt sich Jesus verhaften, ans Kreuz schlagen und damit für unsere Schuld die Strafe zu bezahlen. Nach 3 Tagen ist er aus den Toten auferstanden. Und Kapitel 21, der Abschluss zeigt, es geht weiter. Die Mission Jesu geht weiter. Jetzt gehen wir eine Schicht tiefer. Nochmals bei Kapitel 1, da werden uns dann weiter 11 Missionen vorgestellt, die Jesus hatte. Zum Beispiel eine davon war, uns den Vater vorzustellen. Den kannten wir noch gar nicht. Eben, wir wussten zum Beispiel, ich bin, der ich bin. Aber wir wussten nicht mehr oder fast nichts mehr. Er stellt den Vater vor und über 120 Mal wird im Johannesevangelium das Wort Vater gebraucht. Dann in Kapitel 2 bis 4, das könnte man zusammenfassen, ist mir klar, dass es nicht genügt, wenn wir uns anstrengen, um bessere Menschen zu werden. Das ist am Anfang total hart. Ich kann mich noch so anstrengen und es reicht immer noch nicht. Aber es ist unheimlich befreiend, auch für alle, die gute Christen sein wollen. Wir können aufhören damit. Es ist total befreiend für alle, die das Christsein so anstrengend finden. Für alle, die immer ein schlechtes Gewissen haben. Weil diese Kapitel zeigen, nein, das ist nicht der Weg. Es hat keinen Sinn. Das genügt nicht, wenn wir uns verbessern wollen. Und Kapitel 5 bis 10, die zeigen, wer es verbessern kann. Sie behandeln das Thema, ist Jesus denn wirklich kompetent? Ist er wirklich der Sohn Gottes? Ist er wirklich der Messias? Und das hilft allen Menschen, die kritisch sind. Und ich hoffe, es gibt von euch auch kritische Menschen, die auch da mitmachen mit dieser Predigtreihe, weil diese Kapitel zeigen uns, okay, weshalb ist denn, stimmt denn das mit Jesus? Oder einige sagen, ja, Gott, das, okay, das passt schon, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen. Diese Kapitel werden Gold wert sein für dich, weil diese Kapitel Antworten geben. Sie zeigen, Jesus ist der Messias. Und da passt es natürlich auch hinein, dass Jesus da ein Messiaswunder tat, weil so wussten alle Priester, alle Schriftgelehrten, alle Obersten wussten, das ist der Messias. Spätestens an dem Zeitpunkt, als er dieses Messiaswunder tat, wussten sie es. In den nächsten Kapiteln 11 bis 12 zeigt Gott oder Jesus das Prinzip der Erlösung. Jesus wusste, wenn ich Lazarus aus den Toten auferwecke, werden sie umso entschiedener alles daran setzen, mich zu töten. Und so hatte Jesus die Wahl. Bleibe ich im anderen Dorf oder gehe ich hin und werde Lazarus aus den Toten auferwecken? Und er macht es. Jesus lässt Lazarus auferwecken, lässt sein Leben für einen Freund. Und er zeigt so das Prinzip der Stellvertretung, wie Erlösung geschehen kann. Dann kommt eben das Zeichen des Jona, da kommen wir dann drauf, wenn wir in dieses Kapitel behandeln. Dann kommen wir zu diesen Reden, 13 bis 17. In diesem Kapitel ist so viel vom Heiligen Geist die Rede, wie in keinem anderen Evangelium. Und das wird uns total helfen darin, nicht aus eigener Kraft Jesus nachzufolgen, nicht aus unserer Weisheit. Wir haben hier die Ausrüstung, wie wir Jesus nachfolgen können. Kapitel 12, 18 bis 20, dieses Fundament der Erlösung. Aus der heraus können wir leben. Sie ermöglicht nicht nur, dass wir Vergebung und Frieden mit Gott haben, sondern dass wir eine innige Beziehung mit ihm haben können und mit ihm gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und dann im letzten Kapitel, da geht es darum, um Berufung. Und es hilft uns, unsere Berufung zu finden. Es zeigt, wie die Nachfolge Jesu funktioniert, nämlich, dass wir uns nicht so sehr auf die Arbeit konzentrieren, sondern auf Jesus. Und am Beispiel von Petrus und Johannes wird uns aufgezeigt, wie Berufung ausschaut. Hochinteressant. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer, jetzt schauen wir noch an, wo die Goldminen die ich erwähnt habe, dann versteckt sind. Also, beginnen wir wieder bei Kapitel 1. Da sind die 7 Titel. Und, also wir haben, das sind die 7 Titel Jesu, die seine Eigenschaft, auch seine Mission und sein Wesen verkörpern. Und wir können zusammenfassend über dieses Kapitel sagen, es ist die Grundlage von allem, was dann erörtert wird. Also hier haben wir die Essenz ganz kurz zusammengefasst und alles, was ab Kapitel 2 bis 21 dann erörtert wird, ist im Prinzip die Ausführung, was diese Titel bedeuten, was diese Mission bedeutet und so weiter. Dann ist ja interessant, dass ein Zeichen in Kapitel 2 bis 4 steckt. Das heißt, wo es darum geht, dass wir uns selber nicht verbessern können, da macht Jesus ein Wunder, das gleichzeitig ein Zeichen ist und uns verdeutlicht, ewig gültige Wahrheiten verdeutlicht, hey, dass das nicht so geht mit Verbesserung, sondern eine Erneuerung stattfinden wird. Wir werden in 2 Wochen das behandeln. Dann Kapitel 5 bis 10. 4 Zeichen gibt es da und 4 Ich Bin. Da ist wie eine Konzentration, weil das ist wichtig. Ist Jesus jetzt der einzige Weg oder nicht? Und das ist voll zementiert. Das heißt, diese wichtige Frage, da nimmt Gott Zeit. Und die Ich Bin-Worte, die zeigen sein Wesen, seine Prioritäten. Und die Zeichen, die verdeutlichen ewige Wahrheiten und dann eben dieses Messias-Wunder, das es für die religiöse Gemeinschaft dort ganz klar machte, es ist der Messias. Dann 11 bis 12, ein Zeichen und 2 Ich Bin-Worte und das Zeichen des Jona. Es ist der Höhepunkt der Offenbarung Jesu. Und gleichzeitig ist es der Höhepunkt der Ablehnung von ihm. Sie lehnten nicht nur Jesus ab, sondern alle seine Nachfolger. Die wurden exkommuniziert. Und das ist im Judentum bis heute so. Es ist die Wende. Sie war schon vorher im Kleinen und jetzt im Großen. Dann in Kapitel 13 bis 17, 4 Ich Bin-Worte, das finde ich auch so faszinierend, wo es darum geht, wie wir Jesus nachfolgen können, wie diese Ausrüstung ist, gibt er eine Konzentration von dem, wie er ist, offenbart seinen Gottesnamen und wir können davon natürlich unheimlich profitieren und mit dieser Kraft vorwärts gehen. Dann die Verhaftung, Tod und Auferstehung, ein Zeichen und ein Ich Bin-Wort. Ja, so viel zum Überblick. Wie gesagt, das soll nur so eine Inspiration geben. Wir müssen jetzt nicht alles im Kopf haben, aber wir können immer wieder mal nachschauen, wo sind wir denn gerade, wenn wir dann in den einzelnen Kapiteln sind. Johannes selber schreibt, das alles ist nur eine ganz gezielte Auswahl von dem, was Jesus auf Erden tat. Ich zeige das in diesem Vers am Schluss vom Johannesevangelium. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also es beginnt, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Johannes berichtet nur einen ganz kleinen Teil aus dem Leben Jesu. Und er zeigt weshalb, was er denn ausgewählt hat. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und deshalb eignet sich das Evangelium so gut, wenn du kritisch bist dem Glauben gegenüber. Wenn du sagst, ich kann nicht glauben. Oder wenn du enttäuscht bist von Kirche, von Gott. Aber es hilft uns auch allen, die wir Jesus nachfolgen und vor Herausforderungen stehen. Es hilft allen, die in der Nachfolge lau geworden sind. Oder es hilft uns, die wir eine Sehnsucht haben, wir möchten noch mehr mit Jesus erleben. Stellen wir uns vor, Jesus sagt, wenn der Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berge sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und er sagt, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Und so ist das Johannesevangelium ein Glaubenstrainingsbuch. Ungefähr 100 Mal kommt das Wort Glaube vor. Und es eignet sich für ganz Junge im Glauben und für alte Hasen genauso. Und dann schreibt er, damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also das Ziel ist echtes Leben, nicht nur ein theoretischer Glaube am Sonntag. Ein Glaube, der im Alltag Leben mit Jesus zur Folge hat. Eine tiefe Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und das Geniale, die ist so tief, die wird auch nach dem Tod weitergehen. Und so freue ich mich riesig auf diese Wanderung, auf diese Bergtour mit euch. Und das Erste ist natürlich jetzt die Frage an dich, willst du mitmachen oder nicht? Also ich habe hier Wanderschuhe. Willst du auf die Reise gehen oder nicht? Willst du aktiv sein oder nur zuschauen? Zuschauen heißt, du schaust dir die Gottesdienste einfach an, wie so eine Unterhaltung im Fernseher. Und am Schluss wägst du ab, hat mir gefallen, hat mir nicht so gefallen. Und das hat viele Vorteile. Es ist bequem, aber es hat auch Nachteile. Die Zeit wird es dir langweilig und der Gewinn wird nicht so groß sein. Und vielleicht wirst du auch etwas außen vor stehen, weil du wirst spüren, wenn andere von diesem Leben mehr mitbekommen und du dann halt nicht so. So ist die erste Frage, will ich mitwandern oder einfach nur von außen beobachten? Mitwandern heißt, du bist mit betendem Herzen dabei bei den Predigten, mit Bibel, mit Schreibzeug. Und du bist voll mit drin. Unter der Woche versuchst du, das anzuwenden. Versuchst du da weiter zu lesen für dich. Und der Vorteil ist da, es wird deinen Glauben stärken, es wird dein Leben verändern. Das Zweite ist, will ich es alleine machen oder mit einer Seilschaft? Der Vorteil in einer Seilschaft ist, mal mag der eine nicht so, mal der andere, man sieht einander, man hilft einander. Also, das Angebot ist, dass du das nicht alleine machst, sondern dich mit jemandem zusammenschließt. Eine Seilschaft ist zum Beispiel, dass die im Kids-Treff immer wieder dieselben Kapitel vertiefen, sobald das möglich ist, und du kannst am Mittagstisch darüber austauschen. Oder du machst es zusammen mit einer Minigruppe, mit jemandem zusammen, im Einzelnen. Oder was Philipp vorher erwähnte, ihr macht es als Kleingruppe durch. Und wenn du keine Kleingruppe hast, dann schließt du dich einer an. Oder mit einem Freund, der vielleicht Jesus noch gar nicht kennt. Weil das tut uns auch gut, mal von den Augen so etwas zu sehen. Und die nächste Frage ist, willst du auch etwas mehr graben? Das heißt, willst du nach Schätzen graben, noch mehr als einfach am Sonntag zuzuhören? Zum Beispiel, dass du jede Woche einen Bibelvers lernst. Kurz vor Weihnachten schrieb jemand aus meiner Verwandtschaft Folgendes: Für mich war das vergangene Jahr wohl das schwierigste in meinem Leben. Im April wurde bei mir ein bösartiger Tumor an der Zunge festgestellt. Klammer, er kommt von meinem Blutkrebs und ist ganz selten. Und dann beschreibt sie, wie notvoll und schmerzhaft das Ganze war und immer noch ist. Und am Schluss schreibt sie: Würde mich jemand fragen, ob in diesem Jahr ein Leitmotiv oder ein Zitat mich besonders angesprochen habe, würde ich ohne Zögern antworten: Es ist aber der Glaube, eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und sie schreibt dann: Ja, es gibt Situationen, wo es im Leben so schwierig wird, dass man froh ist, sich auf biblische Wahrheiten abstützen zu können. Was für ein Segen ist, wenn wir in solchen Zeiten Bibelverse auswendig kennen, wenn wir sie abrufen können. Und so mache ich dir Mut, lern doch Verse auswendig. Am einfachsten lernt man die auswendig, die einem selber groß wurden. Oder mal Kapitel 1, die Verse 1 bis 18 auswendig zu lernen, wo wir diese Missionen und diese Titel Jesu haben. Oder die Ich-Bin-Worte. Auch da unterschätzen wir nicht die Kraft. Als Jesus gefangen genommen wurde in Gethsemane, da kommt Judas und das heißt mit einer großen Schar von Soldaten. Das waren bewaffnete römische Soldaten. Und Jesus fragt so: Ja, wen sucht ihr? Und sie sagten, wir suchen Jesus von Nazareth. Und er sagt nur: Ich bin's. Und diese römischen Soldaten und alle, die da waren, fielen um. Das zeigt etwas von der Kraft. Das waren keine Amateure, das waren Menschen, die ausgebildet waren zum Töten. Aber die fielen um, alle. Und es zeigt die Kraft dieses Ich Bin, diese Ich Bin-Worte. Ein Angebot: Lern doch diese auswendig. Es ist ein Riesenschatz. Oder dass du dir vornimmst: Okay, ich mache jeden Monat ein kleines Bibelstudium, wo ich etwas tiefer grabe, wo ich irgendwie eine Goldmine ausgraben möchte. Zum Beispiel diese 7 Gespräche mit Frauen oder diese 7 Missionen von Jesus oder was auch immer. Und als Letzte: Viele Abenteurer führen ein Logbuch. So, schon gut für die Nachwelt. Nee, halte deine Erkenntnisse fest. Am Silvester machen Doris und ich einen Rückblick und tauschen darüber aus, wo Jesus mit uns im vergangenen Jahr dran war. Ja, ohne dass ich das aufgeschrieben hätte, wüsste ich das nicht mehr. Und ich habe so viel entdeckt. Ah ja, stimmt, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ich hätte es einfach vergessen. Aber das Aufschreiben, das erinnert mich wieder. Und aus dem Rückblick formulierten wir dann neue Ziele für das neue Jahr. Also zusammengefasst, überlege dir bis nächsten Sonntag: Willst du wirklich mitwandern oder willst du nur zuschauen? Willst du es mit einer Seilschaft machen, mit anderen zusammen, in irgendeiner Form? Und wenn du das möchtest, melde dich oder schau auf der Homepage, melde dich via Homepage. Das Dritte: Willst du dir ein Ziel setzen, jeden Monat ein kleines Bibelstunde, eine Stunde, wo du irgendetwas vertiefst? Und das Vierte: Willst du diese Erkenntnisse aufschreiben? Bist dabei immer mit Notizbuch am Predigt hören oder wenn du in der stillen Zeit das nachliest? Und dann kannst du die Erkenntnisse aufschreiben. Und von dem her wünsche ich euch eine ganz, ganz gute Zeit, dass wir nach dieser Bergtour im Sommer einfach Jesus noch viel, viel tiefer kennenlernen und noch viel tieferes Leben haben. Und wir singen jetzt ein Lied zusammen, das absolut genial passt. Es ist das Monatslied und wir singen das jetzt gemeinsam.